Er ist der große Hirt seiner Gemeinde und er will sie erneuern. Gott ist unveränderlich und schöpferisch, alt und neu zugleich. Und deshalb können wir uns auf ihn verlassen und können wir auf ihn hoffen. Gemeinde ist nur ein Teil, haben wir gesagt, von dem, das Gott erneuern will. Gott will die ganze Welt neu machen. Warum will Gott die Welt neu machen? Warum ist es notwendig, die Welt neu zu machen? Darüber begannen wir gestern Morgen einiges kurz zu sagen. Einerseits ist es wegen der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Die Sünde bringt mit sich den Tod. Wenn die Sünde herrscht, dann herrscht der Tod. Paulus sagt in Römer Kapitel 5, durch einen Menschen ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Wir alle sind Sünder und sind des Todes schuldig geworden. Der Sold, die Bezahlung für die Sünde, ist der Tod, sagt Paulus in Kapitel 6, Vers 23. Und dieser Tod herrscht nun in der Welt unter dem Menschen. Als der Mensch gesündigt hatte, hat der Herr, hat Gott über die Welt das Gericht oder das Urteil, besser gesagt, der Vergänglichkeit geworfen. Die Welt ist jetzt eine vergängliche Welt, eine Welt, die auseinanderfällt. Es ist etwas anderes in der Natur, das vorher nicht da war. Gott hat die Welt nicht so geschaffen, wie sie heute ist, dass sie auseinanderfiel. Aber das ist erst gekommen mit dem Sündenfall, nicht unmittelbar, sondern erst nachdem Gott es so beschieden hat. Es ist nicht eine direkte Folge von der Sünde, dass wir nun diese Zerbrechlichkeit und diese Vergänglichkeit in der Welt haben, sondern es ist das Resultat eines Handelns, eines Wortes Gottes. So wie Gott einmal sagte, es entstehe dies und das, es werde Licht, es komme hervor dies und das, so erst kam diese Vergänglichkeit in die Natur hinein. Und wir haben also jetzt beides da in der Natur, das Zusammenhaltende und das Auseinandergehende. Und Jesus Christus ist es, der die Welt vor dem Auseinandergehen bewahrt. In der Welt sind nun, haben wir gesagt, Risse. Ein großer Riss ist eingetreten zwischen Mensch und Gott. Wir sind nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott, die Gott am Anfang geplant hatte. Ein Riss ist eingetreten zwischen Mensch und Mensch. Wir haben nicht mehr den Zugang zueinander. Und das kann schlimmer werden. Und das kann aber auch besser werden, wenn Gott einzieht in diese Verhältnisse. Und ein Riss ist eingetreten in den Menschen selbst, sodass er in Zwiespältigkeit lebt. Und diese Risse können so weit gehen, dass der Mensch nicht nur in Trennung von Gott lebt, sondern sich aufmacht und gegen Gott kämpft. Und der Riss zwischen Mensch und Mensch kann so weit gehen, dass es nicht nur bei einer Trennung bleibt, sondern dass ein Mensch gegen den anderen angeht. Und der Riss in der persönlichen, im persönlichen Leben kann so weit gehen, dass der Mensch nicht nur in Zwiespältigkeit lebt, sondern dass er gegen sich selbst aufkommt und dass er Selbstmord begeht. Er bekämpft sich selbst. Und so ist auch der Mensch von der Natur entfremdet. Aber nicht nur entfremdet, es kommt so weit, dass der Mensch gegen die Natur angeht und sie bekämpft. Und das ist natürlich schlimm, wenn er dieses auf Selbstsucht tut. Die Welt ist also dabei, auseinanderzufallen. Wenn Gott sie nicht ständig erhielte, dann wäre sie schon längst untergegangen. Aber Gott erhält sie, sodass sie nur zu ihrer Zeit auseinanderfallen wird. Petrus gebraucht einmal ein Wort in 2. Petrus 3, wenn er von dem Vergehen der Welt spricht. als die Atombombe entdeckt wurde und die erste explodierte, dann war natürlich sehr viel die Rede davon. Petrus gebraucht ein Wort, das uns an dieses an diesen Vorgang einer Explosion, einer atomaren oder nuklearen Explosion erinnert. Es ist das Wort Auflösen. Wir lösen unsere Schuhe auf, wenn wir noch Schuhbänder benutzen. Wir sprechen vom Auflösen. Oder anderes wird aufgelöst. Die letzte Auflösung ist natürlich die atomare Auflösung, die nukleare Auflösung. Und diese Auflösung nimmt Gott vor. Das heißt, die Tendenz ist schon dahin, aber Gott hält die Dinge zusammen. Petrus aber eröffnet uns, dass einmal der Tag kommt, wo Gott seine Hand zurückzieht. In Hebräer Kapitel 1 wird geschrieben, dass Jesus Christus alle Dinge erhält mit seinem Wort. In 2. Petrus 3 sagt Petrus, durch sein Wort hat Gott die Welt ins Dasein gerufen und durch sein Wort wird sie erhalten und durch sein Wort wird sie auch vergehen. Wenn Gott einmal das Wort spricht und seine Hand zurückzieht, dann wird die Welt auseinanderfallen. Und dann haben wir die letzte Auflösung. Aber Gott wird dann alles neu machen. Gott ist also ein Gott, der nicht nur heute die Welt vor dem Untergang bewahrt, sondern eines Tages wird er sie erneuern. Wenn die Bibel sagt, dass Gott alle Dinge nicht nur erhält, sondern von Grund auf erneuern will, dann tut er das nicht von heute auf morgen allerdings. Die letzte Etappe wird erst das sein, dass er die Welt, die Erde und den Himmel neu schafft, aber er tut schon einiges vorher. In dieser Sache geht er schrittweise vor. Und das müssen wir Christen immer wieder erkennen. Es gibt immer wieder Bewegungen, die Christen in oder aus dem Gleichgewicht bringen. Und an dieser Stelle müssen wir Gottes Wort kennen. Es tut nicht so sehr Not, als Kenntnis des Wortes Gottes. In dem Maße, wie wir unsere Bibel nicht kennen, wie das Licht des Wortes Gottes nicht mehr in unserem Leben leuchten darf, in dem Maße wird es dunkel in unserem Leben. Dunkel in mir als Individuum, dunkel in meinen Beziehungen zum Nächsten, dunkel in der ganzen Welt. Wir brauchen nichts so sehr als Gottes gesprochen Wort. Als Gottes geschriebenes Wort, das, was er gesprochen hat, ist geschrieben worden, aufgezeichnet worden. Und dieses Wort, dieses Gottes Wort, ist das Licht unseres Lebens. Und das ist es, was wir brauchen. Und dieses Wort bringt uns wieder ins Gleichgewicht. Wenn wir darauf nichts mehr merken, dann kommen wir ins Wanken. Und es kommen immer wieder neue Gedanken oder alte Gedanken werden erneuert, die nicht vom Wort Gottes selbst herrühren, sondern aus dem Hirn eines Menschen oder sogar, sagt Paulus, dem Timotheus, vom Satan her. Und diese Gedanken, diese Gedankengänge wollen Menschen aus dem Gleichgewicht bringen. Und sie vermehren sich heute sehr, sehr stark. Es kann Menschen wirklich konfus machen unserer Zeit, wie viele Irrlehren es nicht gibt. Verschiedene Ansprüche kommen auf uns zu und werden auf uns gemacht. Ich bin in der Akademie in Basel dafür verantwortlich, solche Richtungen zu studieren und zusammen mit den Studenten zu besprechen. Die Studenten bekommen Aufgaben, sie nehmen solch eine Richtung oder so eine Gedankenströme und setzen eine Arbeit auf, entweder tragen sie sie mündlich dar oder schriftlich oder zum Teil mündlich und zum Teil schriftlich. Und dann besprechen wir diese Bewegungen. Und wenn man den Markt dieser Ideen einmal anfängt zu überschauen, dann kann es einen wirklich beunruhigen. Aber wir müssen wieder das Augenmerk auf Gott richten und auf sein Wort, und dann merken wir, dass die Wahrheit einfach ist. Sehr, sehr einfach. Die Kompliziertheit reizt uns oft, zieht uns oft an, aber wollen wir uns nicht einschüchtern oder zu stark imponieren lassen, sondern die Wahrheit selbst, die Gott uns schenkt, ist eine, die für jeden letzten Menschen, wie einfach er auch sein mag, da ist. Das Wort Gottes sagt, Gottes Wahrheit ist so, dass Gottes Weg ist so, dass auch ein Tor nicht darauf irren kann. Also der einfachste Mensch kann den Weg finden. Zurück. Wenn Gott neu macht, dann tut er das schrittweise. Was meinen wir damit? In 1. Korinther 15 spricht Paulus von der Auferstehung Jesu Christi und er sagt, dass die Auferstehung Jesu Christi der Ausgangspunkt des Neumachens Gottes ist. Gott macht neu. Gott bringt vom Tode hervor. Aber das beginnt alles an einem Punkt, nämlich bei der Auferstehung Jesu Christi. Wenn nun Satan uns im Dunkeln und im Tode behalten will, dann setzt er dort ein, wo das Leben beginnt, wo das Neue beginnt, nämlich bei der Auferstehung Jesu Christi. Und es nimmt uns nicht Wunder oder darf uns nicht Wunder nehmen, wenn Satan gerade da ansetzt und sagt, Jesus Christus ist nicht vom Grab hervorgekommen. Es war nicht eine echte Auferstehung. In Chicago fragte einmal ein sehr praktischer amerikanischer Journalist einen europäischen Theologen, der dort auf Besuch gekommen war, Herr Professor, als Jesus Christus auferstand oder als an diesem Tag, wo wir sagen, er stand auf. Sie sagen, er ist auferstanden. Hätte man das fotografieren können, wenn jetzt ein Mann mit einer Kamera da gewesen wäre, wenn das damals schon gewesen wäre, hätte man das fotografieren können? Und der Theologe blieb ihm die Antwort schuldig. Wenn wir so gestellt werden, dann können nicht alle Theologen antworten. Sie kommen mit den Worten, mit dem Vokabular der Heiligen Schrift und sagen, ja, Jesus ist auferstanden. Das heißt, die Form der Worte ist da, dieselbe Form, die wir gebrauchen. Aber was sie sich dabei denken, das heißt, der Inhalt dieser Formulierungen, der ist noch etwas anders. Sie denken sich dabei etwas anders, als wir uns dabei denken, oder ich hoffe, was wir uns dabei denken, wenn wir sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Wenn wir sagen, er ist vom Tode auferstanden, körperlich auferstanden, dann hätte man das fotografieren können. Denn einen Körper kann man fotografieren. Das hat mit der Natur zu tun. Nun klingt dieses vielleicht so sehr einfach. Aber wir müssen uns sagen, dass das auch philosophisch bis ins Letzte durchgedacht werden kann. Wir brauchen uns hier gar nicht zu genieren. Es gibt keine andere Wahrheit, die besser wäre als die biblische Wahrheit. Es ist nämlich herausgestellt worden unserer Zeit gerade, dass es höchst wichtig ist, dass wir eine Philosophie haben oder eine Wahrheit haben, die, wie wir philosophisch sagen, kontinuierlich ist. Das heißt, geistige Dinge hängen mit materiellen Dingen zusammen. Und es darf keine Kluft geben, keine letzte Kluft zwischen Geist und Materie. Wenn wir eine Kluft einsetzen lassen, dann haben wir eine theoretische Philosophie, einen Gedankenbau, mit dem wir beim Spültisch oder in der Schule oder an der Drehbank nicht mehr leben können. Wir brauchen eine Lebensweisheit, mit der wir überall leben können. Ob ich aufs Feld gehe mit der Jauche oder ob ich in die Akademie gehe als Professor. Ob ich reise oder schlafe, was immer ich mache. Ich brauche eine Lebensweisheit, eine Weltanschauung, die mich überall begleitet. Das heißt, eine kontinuierliche, eine durchgehende, die durch den ganzen Tag geht, die durch mein ganzes Leben geht, die mein ganzes Leben verbinden kann, nicht auseinanderreißen wird. Sehen Sie, wie hier Philosophie Hand in Hand geht mit dem Tod in der Welt, mit dem Riss. Dieser Riss ist ins Denken des Menschen hineingekommen und der Mensch denkt heute von der Sünde her risshaft. Der Tod ist ins Denken hineingekommen und der Tod will sagen, es kann nicht so sein, dass Jesus Christus auferstanden ist mit dem Körper, denn das ist nur eine geistige Auferstehung. Körperlich ist ja das unmöglich. Warum unmöglich? Da ist noch nie gewesen. Ja, wer sagt denn, dass das, was sein wird, immer das sein muss, was schon gewesen ist? Warum darf es nichts Neues geben? Und übrigens, ist denn die Geschichte eine Geschichte von nur Alten? Ist es denn wirklich so, dass in unserer Vergangenheit es nie etwas Neues gab? Wenn wir schon davon sprechen, dass die Zukunft so sein muss wie unsere Vergangenheit, dann bitte, dann darf es auch das Neue, das in der Vergangenheit war, auch in unserer Zukunft sein. Verstehen Sie? Man muss diese Leute ein bisschen aufs Korn nehmen. Sie sind gar nicht so konsequent, wie sie sich tun. Sie sind eigentlich furchtbar inkonsequent. Und wenn wir es einmal durchdenken, von A bis Z, dann ist es das Konsequenteste, dass Jesus Christus wirklich körperlich und geistlich vom Tode auferstanden ist. Er hat sich geistlich in den Tod gegeben, aber das war schon am Kreuz übrigens. Am Kreuz hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Riss, den wir schmecken sollten, den hat er dort geschmeckt am Kreuz. Und dann hat er seinen Geist in die Hand seines Vaters befohlen. Und das war nicht Riss, das war Gemeinschaft. Und im Grabe ist er geblieben, sein Körper, und am dritten Tage ist er auferstanden. Und von dieser Auferstandung, von dieser Auferstehung leben wir. Petrus sagt es, ich will auf den Vers noch kommen. Diese Auferstehung ist der Mutterleib alles Neuen. Ist die Geburtsstätte von dem, was Gott neu macht. Also, ich glaube, es hilft uns, wenn wir merken, dass diese Sache Erneuerung in der Gemeinde einen gewissen Zusammenhang hat mit dem ganzen Programm des Neumachens Gottes. Wir brauchen Perspektive. Wir haben viele Erneuerungsbewegungen in der Gemeinde heute, in der Kirche Jesu Christi. Aber wir müssen Perspektive behalten. Wir müssen vom Wort Gottes her kommen und fragen, wie arbeitet Gott? Was will er tun und was will er heute nicht tun? Damit wir richtig gehen, damit wir nicht zurückbleiben, damit wir auch nicht zu weit laufen und zu viel erwarten. Sonst können wir kaputt gehen. Wir müssen also mit Gott Schritt halten in diesen Dingen. Gott erneuert seine Welt, die er geschaffen hat, schrittweise. In 1. Korinther 15, Vers 22 sagt Paulus, alles in seiner Reihenfolge. Das ist ein militärischer Ausdruck. Im Militär ist es ja so, dass eine gewisse Reihenfolge da ist, von hinten bis nach vorn, bis zur Front. Jede Truppenabteilung hat seinen Platz, Nachschub und dann Front und so weiter. Und dazwischen sind dann die Verbindungen. Alles in seiner Reihenfolge kommt nach vorn. Der erste, sagt Paulus, ist Jesus Christus. Dann das, dann das, dann das. Alles hat seine Zeit, nicht von heute auf morgen. Er sagte einmal, das Reich Gottes kommt nicht auf einmal, nicht mit einem Mal, kommt schrittweise. Jesus Christus ist zuerst gekommen und dann kommen seine an ihn Glaubenden und dann kommt das andere. Nun muss noch gesagt werden, wenn Gott neu macht, seine Schöpfung neu macht, dann ist das zum Teil in umgekehrter Reihenfolge von der Folge in der Schöpfung. Wir kennen, ich hoffe es, die Geschichte der Schöpfung. Es beginnt damit, dass Gott sagt, es werde Licht. Und im Grundtext können wir heraufhören, sofort, ohne Sekundenbruchteil, sofort wurde Licht. Das Letzte, das Gott schuf, war der Mensch. Er schuf den Menschen in seinem Bilde oder zu seinem Bilde. Das heißt, er sollte ein Bild von ihm sein. Der Mensch ist also der letzte Teil des Schöpfungsaktes Gottes. Wenn Gott die erste Welt schafft, dann schafft er erst die Größe der Welt, die Umwelt des Menschen und dann den Menschen selbst. Wenn Gott die Welt neu schafft, neu macht, dann ist der größere Teil der Welt das Letzte. Das Erste ist jetzt der Mensch. Wir Menschen kommen als Erste dran. Uns will Gott neu machen. Nun sind wir aber zweiteilige Wesen. Wir haben einen inneren Menschen und einen äußeren Menschen. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Behausung haben. Was wir voneinander sehen, ist ja eigentlich der äußere Mensch. Wir selbst wohnen in uns selbst. Dieser Körper, den wir haben, der gehört zur materiellen Welt. Ist grundsätzlich vom selben Stoff als diese Materie um uns her. Kommt aus der Erde. Und alles, was wir haben, kommt ja aus der Materie heraus. Wenn nun Gott uns neu macht, dann macht er nicht unseren Körper neu. Der bleibt derselbe. Aber unseren Geist, das heißt unsere Persönlichkeit, der eigentliche Mensch, der ich eigentlich bin, ich, wo ich ich sage, wo ich Herbert Janssen bin, wo ich angesprochen werde und wo ich spreche, dieser Mensch wird neu gemacht. Das ist das Erste. Mein Körper wird auch neu werden, aber wenn Jesus Christus kommt, wieder schrittweise, alles in seiner Weise, alles in seiner Folge. Einige Leute wollen heute schon einen neuen Körper haben. Nun, sie irren sich. Gott kann uns neue Körperteile geben, aber niemand bekommt einen ganz neuen Körper. Man sagt, Krankheit ist vom Teufel. Wo steht das geschrieben? Kommt nicht aus dem Worte Gottes. Krankheit kommt von Gott. Gott ist es, der diesen Riss in unser Leben hineingebracht hat, nicht der Teufel. Der Tod kommt nicht vom Teufel, er kommt von Gott. Die Krankheit kommt nicht vom Teufel, sie kommt von Gott. Das Zerbrechliche, alles dieses Auseinandergehen, diese Vergänglichkeit in ihren verschiedenen Formen, ist eine Handlung Gottes. Nun lässt Gott es zu, dass der Teufel die Sachen Gottes nimmt und sie für sich benutzt. Nicht nur das Böse, auch das Gute. Satan nimmt die Gaben Gottes, die Schöpfungen Gottes, unseren Körper, unsere Umwelt und gebraucht sie zu seinen Zwecken. Das erlaubt Gott. Fragen Sie mich nicht, warum? Ich weiß es nicht. Aber wir konstatieren es. Übrigens, das Leben besteht nicht nur auf Erklärlichem. Bleiben Sie bitte nicht dort stehen, wo wir auf christlichem Boden nicht alles erklären können. Die können auch nicht auch in ihrem Leben alles erklären. Wenn sie also etwas verwerfen wollten, weil sie es nicht verstehen können, dann müssten sie dort beginnen, wo sie überhaupt leben. Nicht nur in der Bibel ist nicht alles verständlich, sondern auch dort, wo wir leben, von Tag zu Tag. Wollen wir konsequent sein? Wir können nicht alles im Leben verstehen. Und wenn wir nicht alles in unserem eigenen Leben verstehen können, dann ist das also eine Hilfe, dass wir auch dort, wo Gott spricht, nicht alles verstehen können. Aber wir stellen es fest und so leben wir damit. Und wir stellen auch fest, dass Satan die Gaben Gottes benutzt und sie missbraucht für seine Zwecke. Und er benutzt auch die Strafen Gottes, die er verhängt hat. Den Schmerz, den Tod, die Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit. Auch das nimmt Satan und benutzt es. Und deshalb sagt Jesus, Satan hat diese Frau gebunden gehalten, die gebückt ging für so und so viele Jahre. Nicht weil die Krankheit von Satan kam. Hier muss man vorsichtig sein in der Auslegung. Es gibt manche, die reisen herum heute als sogenannte Heiler und sie missbrauchen solche Texte und reden dann Tausende von Menschen ein, deine Krankheit kommt vom Teufel, er hält dich gebunden, Jesus will dich frei machen, er ist heute noch derselbe, wie er damals war. Weiß doch nicht, was er alles tun muss, was er damals tat. Er ist derselbe, aber muss sich nicht dauernd wiederholen. Und es ist nicht Satan, der diese Krankheit immer bringt. Er kann sie aber benutzen, wenn Jesus es zulässt. Aber es ist Jesus Christus, es ist Gott, der das letzte Wort hat in diesen Dingen. Wenn wir also von Erneuerung sprechen, auch wollen wir hier auch hier praktisch werden und sagen, alles in seiner Reihenfolge. Gott macht zuerst den geistigen Teil des Menschen, also den eigentlichen Menschen neu. Das ist das Erste. Zuerst macht er den Menschen neu und dann später macht er seine Umwelt, die Umwelt des Menschen neu. Weil dieses so ist, nennt Jakobus uns Christen, die wir neu geworden sind, Erstgeborene. Das Wort Geburt wird gebraucht von Jesus, vom neuen Machen der Welt. Die Welt wird neu geboren. Und wenn wir neu gemacht werden, dann werden wir neu geboren. Die Welt wird noch einmal neu geboren werden. Aber nicht alles in der Welt wird zur gleichen Zeit neu gemacht oder neu geboren. Wir Christen sind die Ersten in der Reihenfolge nach Jesus. Und deshalb heißen wir Erstgeborene. Christus ist der Erstgeborene, aber wir heißen zusammen mit ihm, so sagt es die Bibel, Erstgeborene. Und so sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 18 seines Briefes, wir sind Erstgeborene, weil wir die Ersten sind. In der Reihenfolge dessen, was Gott neu machen will. Wir kommen also zuerst dran. Jetzt ist Gott dabei, neu zu schaffen. In der Welt neu zu schaffen. Gott will die Natur neu machen. Das kommt aber noch. Zuerst will er uns neu machen. Sind Sie schon dran gewesen? Ist er schon bis zu Ihnen gekommen? Sind Sie schon neu gewachsen? Gott ist dabei, neu zu schaffen. Jesus Christus ist vom Tode hervorgekommen. Jetzt ist das Werk des Neugebärens begonnen. Jetzt ist Gott dabei, in dieser Welt schrittweise von Mensch zu Mensch neues Leben zu schenken, etwas Neues zu schaffen. Wenn Gott neu schafft, dann wollen wir ferner sagen, dass er von innen nach außen diese Arbeit tut. Wir haben heute eine sehr starke Bewegung, die von außen nach innen geht. Man soll erst die Gesellschaft erneuern und dann wird der einzelne Mensch neu sein in der Folge. Das hat etwas für sich. Und doch müssen wir beim einzelnen Menschen beginnen. Wie ich am Anfang sagte, die Gesellschaft, die Gemeinschaft besteht einfach aus Einzelnen. Das müssen wir nicht aus dem Auge verlieren. Heute haben wir eine Lebensanschauung unter uns, die ist in Deutschland sehr, sehr stark vertreten, wo der Mensch nicht mehr alleine Mensch ist. In der Psychologie der modernen Zeit haben wir es nicht mehr mit einem selbstständigen Wesen zu tun. Er ist nicht etwas an und für sich, er ist nur etwas Kraft seiner Verbindung mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist das Etwas. Und der Mensch ist nur ein Teil dieser Gesellschaft und muss also im Rahmen und in Verbindung mit der Gesellschaft erneuert werden. Deshalb arbeitet man mit dem Objekt, mit dem Gegenstand Gesellschaft und nicht mit dem Gegenstand Individuum. Und die Gesellschaft muss neu gestaltet werden. Man denkt also gruppenweise. Die Gruppe ist die Einheit und der einzelne Mensch kommt also einfach mit, muss sich also fügen. Und so verliert der Einzelne sein Menschbewusstsein. Und viele Menschen gehen unter in diesem Sog. Und, wie es oft so ist, zu spät erwachen die Weisen, die nie weise waren, und merken, aha, wir haben den Tod in den Topf hineingegossen, geschüttet. Heute merkt man, dass viele Menschen krank werden, nicht gesund werden, sondern gesunde Menschen werden krank durch diese Art von, in Anführungsstrichen, Therapie oder diesen Versuch, die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft umzufahren oder umzugestalten. Wir sind einfach einzelne Wesen. Und die Heilige Schrift sagt, jeder wird für sich selbst vor Gott einmal Rechenschaft geben. Wir werden nicht familienweise vor Gott stehen. Wir werden nicht dorfweise oder stadtweise vor Gott stehen. Wir werden nicht gruppenweise dort stehen. Und Gott wird nicht eine Gruppe von Menschen ansprechen, entweder eine Familie oder ein Dorf oder eine Wohngemeinschaft oder eine Stadt von Menschen oder ein Land von Menschen, ein Volk. Er wird nicht das Volk ansprechen und sagen, was hast du getan? Nein, ich werde bei Namen gerufen, mein Name wird aufgerufen. Er ist aufgeschrieben und ich werde ganz allein dort stehen. Und sie werden ganz alleine dort stehen. Und sie werden niemandem die Schuld geben können. Sie werden für sich selbst Rechenschaft geben müssen. Ich auch. Das bringt gesunden Ernst in unser Leben. Aber ich brauche an jedem Tage nicht ganz allein zu stehen. Denn wenn ich hier einmal dahin gekommen bin, dass ich ganz allein gewesen bin, dass ich geistlich, in meiner geistlichen Existenz, arm geworden bin. Das heißt, ich habe alles verloren, worauf ich mich verließ. Vielleicht habe ich mich auf einen Menschen verlassen, auf den Vater, auf die Mutter. Es gibt ja Vater- und Mutterbindungen. Es gibt Menschen, die sind abhängig gefühlsmäßig von diesen Leuten. Und sie verlieren diese Person. Und dann gehen Menschen in die Brüche. Und etwas ist zerstört, weil sie von diesen ihr Selbstbewusstsein bezogen. Es gibt Leute, die beziehen ihr Bewusstsein, ihr Vertrauen, ihre Stärke von ihrem Bauernhof. Und wenn dann die Regierung sagt, wir werden dort eine Autobahn durchziehen und sie müssen ihren Bauernhof abgeben, dann begehen sie Selbstmord. Etwas ist zerstört, denn sie bezogen ihr Leben von diesem Bauernhof. Dieser Bauernhof bedeutet ihr Leben. Sie verlieren den Bauernhof und dann können sie nicht mehr leben. Und es gibt andere Gründe, weshalb Leute in die Brüche gehen. Sie verlieren einen Ehepartner. Und dann meinen sie, jetzt ist alles aus. Plötzlich starb eine Frau in Basel, die über andere Leute uns bekannt war, wir kannten sie nicht persönlich. Sie war sehr krank gewesen und der Mann sagt, ich kann meine Frau nicht verlieren, dann muss ich sterben, dann muss ich Selbstmord begehen. Sie muss gesund werden. Nun hat Gott sie zu sich genommen. Der Mann begeht nicht Selbstmord. Gott sei Dank, es sind Christen, die stützen ihn. Und jetzt sagt er, es geht besser, als ich dachte. Er brauchte nicht letzten Endes seine Frau. Wir brauchen in relativem Maße einander, so wie Gott es bestimmt. Gott gebraucht dies und das, um mich am Leben zu halten. Aber er kann auch dies und das wegnehmen und kann mich dennoch erhalten. Wir müssen es lernen, wegzuschauen von den Mitteln, die Gott gebraucht, um unser Leben zu erhalten. Und müssen es lernen, auch wenn die Schränke leer sind. Der Habakuk sagt es einmal so in seiner Sprache, das war Landsprache. Auch wenn keine Feigen mehr am Feigenbaum sind, keine Kälber mehr im Stall, davon lebte man ja. So will ich dennoch Jahwe meinen Gott loben und preisen. Denn wenn ich den, so hätte er sagen können, den Geber aller Gaben habe, wozu muss ich mich abhängig machen von den Gaben des Gebers? Haben Sie das schon gelernt? Neu zu werden, in direkter Verbindung mit dem, von dem alles Leben kommt. Und sind Sie schon unabhängig geworden? Haben Sie gelernt, alleine zu stehen, ohne die Gaben Gottes? Jesus sagte einmal, Freude ist das Los derer, die arm geworden sind, die nichts mehr zum Leben haben. Geistlich arm, ja, nicht materiell. Sie können materiell reich sein, aber auch geistlich arm. Die geistlich, in geistlicher Ebene arm geworden sind. Freude ist ihr Los, Freude ist ihr Teil, Freude wird ihr Teil sein. Warum? Denn das Himmelreich ist ihrer. Sehen Sie, wenn wir alle unsere Götter verloren haben, alle Quellen unseres Lebens verloren haben, alles, worauf wir uns verliebten, alles, worauf wir saßen, der Stuhl ist uns von unter uns weggeholt worden und ich falle. Der Boden ist von mir weggenommen und ich habe keinen Boden mehr. Der Halt ist mir genommen und ich habe nichts mehr. Was dann? Jesus sagt, herrlich, das ist der Punkt. Da kommst du nach Hause, das ist der Weg nach Hause. Selig ist der, der arm geworden ist, der rein nichts mehr hat. Warum? Weil Gott dann da ist, an dem Punkt. Da begegnet uns Gott. Im Tode. Dort, wo das Kreuz den Tod bringt. Wissen Sie, das ist, was Kreuz heißt. Kreuz ist ein Symbol geworden, ein Wort geworden für Endstation. Für bodenlose Hoffnungslosigkeit. Und das begegnet uns Gott in der Auferstehung. Und bietet uns seine Hand und sagt, hier bin ich. Und jetzt verstehen wir, was das erste Gebot heißt. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und nur einen Gott lieben. Und damit wir da hinkommen, und das ist Evangelium, dazu kommt das Evangelium Jesu, um uns zurückzubringen zum ersten Gebot. Jetzt verstehen wir, was das heißt, was Jesus sagt. Jetzt wissen wir, dass Gott uns alle Götter freundlicherweise, gnädigerweise nimmt. Er ist unbarmherzig mit uns, damit er mit uns barmherzig sein kann. Damit er uns das neue Leben geben kann, das wirklich nun standhält und nicht vergänglich ist. Alles andere ist vergänglich, ja. Aber er bleibt ewiglich. Und das, was er sagt, bleibt ewiglich. Mein Wort wird nie vergehen. Darauf können wir uns verlassen. Das beginnt das Neue, das bleibend neu sein wird und nie veralten wird.